Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Lebensfragen. Ich bin Anja Schneider, Journalistin. Mir gegenüber sitzt der Bischof aus Mainz,
Peter Kohlgraf.
Egal, ob wir im Urlaub mit etwas Abstand auf unseren Lebensalltag schauen oder zu einem anderen Anlass Zwischenbilanz ziehen, einige von uns kennen vielleicht diesen Traum, diese Sehnsucht. Müsste man nicht mal etwas Neues, Spannendes im Leben anpacken, das vielleicht noch besser zu einem selbst passt? Etwas radikal durchziehen? Unsere Gesprächspartnerin hat genau das getan. Sie ist uns zugeschaltet aus Schweden. Schwester Maria Katharina, hallo.
Hallo nach Mainz.
Sie haben Ihr Leben radikal verändert in einer Weise, wie es kaum jemand von uns kennt. Sie leben heute sehr zurückgezogen. Vielen Dank an Sie und an Ihre Äbtissin, die genehmigt hat, dass Sie hier öffentlich über Ihre Herausforderungen und Erfahrungen sprechen. Zu unserem Thema Leben extrem, den eigenen Weg gehen. Schwester Katharina arbeitete erfolgreich als Ärztin im Krankenhaus und entschied dann, ich ziehe in die Stadt Vadstena am zweitgrößten See in Schweden, dem Vättern, und gehe in das Kloster der Birgitta-Schwestern. Damit wir einen Eindruck von der Lage des Klosters bekommen, wo geht Ihnen so nahe der Natur das Herz auf?
Beim Blick aus dem Fenster, ganz klar. Ich habe das Privileg, sowohl mein Schlafzimmer als auch mein Büro mit Blick auf den See zu haben, der also wirklich 10 Meter vom Fenster anfängt und dann geht es 30 Kilometer weit, mehr oder weniger unbegrenzt, über den See. Und das ist schon wert, hierher zu ziehen. Und ich kenne mehr Leute, also die müssen nicht gleich ins Kloster gehen, die des Sees wegen oder einfach wegen dieser Stadt Vadstena hierher gezogen sind. Das ist ein sehr, sehr charmantes Städtchen.
Leben extrem, das fängt bei Ihnen schon mit der Kleidung an. Graues Ordensgewand, Schleier und eine Art Krone aus Stoff, auch jetzt gerade. Wofür diese Krone?
Ja, die soll uns daran erinnern, dass wir buchstäblich unter dem Kreuz stehen, weil diese Krone setzt sich zusammen aus einem Reif und den kann man als sehr abstrakte Version einer Dornenkrone sehen. Und wird zusammengehalten oder zusammengeführt auf dem Kopf dann von einem Kreuz. Und wir haben dann auch noch sehr charakteristische 5 rote Filzpunkte verteilt da. Das sind die 5 Wundmale. Und wir heißen ja Erlöserorden. Und das erinnert uns halt in jeder Sekunde, rein theoretisch jedenfalls, daran, dass wir unter dem Kreuz stehen. Aber wenn wir die kriegen bei unserer ewigen Profess, da wird sie uns überreicht als Freudenkrone. Also wir verzweifeln da jetzt nicht unterm Kreuz und lassen unser Leben davon prägen, sondern eher davon, dass wir eben erlöst sind und als solche leben wollen.
Eine Krone tragen Sie, Bischof Kohlgraf, nicht, sondern zuweilen eine Bischofsmütze, eine Mitra. Wann haben Sie zuletzt in Ihrem Alltag konkret gemerkt, Sie führen ein deutlich anderes Leben als die meisten anderen?
Gut, das merke ich manchmal daran, dass ich den Eindruck habe, dass für viele Menschen der Abstand sehr groß ist. Ich empfinde diesen Abstand so zu den normalen, in Anführungszeichen, Leuten in meiner Diözese nicht. Ich merke aber auch, dass es für viele immer noch etwas ganz, ganz Besonderes ist, wenn sie dem Bischof begegnen. Manchmal erschrecke ich fast ein bisschen darüber, weil das eigentlich gar nicht zu meinem Lebensgefühl gehört. Aber der Bischof an sich, qua Amt, hat auch immer noch eine herausragende Stellung. Und manchmal wünschte ich mir, dass der Abstand ein wenig normaler wird, sodass man auch den Mut hat, den Bischof in ganz normalen Anliegen anzusprechen.
Schwester Katharina, in welchen Bereichen ist denn Ihr Leben deutlich anders?
Ja, in fast allen. Also wir haben ja einen sehr durchgetakteten Tagesablauf. Ich sage mal, ich habe einen 14-Stunden-Tag und das 6 Tage die Woche. Wir haben einen sogenannten Wüstentag, wo es ein bisschen lockerer zugeht, aber der ist eigentlich auch zum Beten gedacht. In dem, was ich tue, muss ich sehr viel oder oft um Erlaubnis bitten. Also manche Erlaubnisse, die werden einmal erteilt und gelten dann erstmal bis auf Weiteres. Aber andere so, Sie haben das am Anfang erwähnt, die Frage, ob ich das Interview hier mitmachen darf, sowas muss ich die Äbtissin oder halt die nächsthöhere Schwester fragen. Alle privaten Kontakte, sei es via E-Mail oder Telefon, müssen vorher genehmigt werden. Das ist schon sehr anders von dem, was ich vorher gewohnt war und geschätzt habe. Ja, auch, dass wir nicht so ständig verfügbar sind, wie andere Leute das sind, auch wenn wir zugegeben Handys haben. Aber die sind sehr, sehr häufig auf Pause gestellt, so wie jetzt wegen des Interviews, aber auch jedes Mal, wenn ich 5-mal am Tag in der Kirche bin und ja, abends, wenn wir die große Stille einhalten, wir sind ein klausuriertes Kloster, da ist dann nichts mehr mit Kontakt hier und da und mal eben gucken und das ist schon sehr begrenzt.
Sie haben eben angesprochen, klausuriertes Kloster. Das heißt, Sie haben also einen Bereich, in den Sie sich zurückziehen und Sie beten jede Menge.
Ja, also 5-mal am Tag, also alle dieses sogenannte Stundengebet von morgens um 7:15 bis zum letzten Mal um 19:30 abends, was für unsere, also für ein klausuriertes Kloster schon recht human ist. Es gibt noch viel strengere Varianten. Also zusammen werden das so 4 bis 5 Stunden am Tag. Dazwischen müssen wir dann noch eine ganze Menge arbeiten. Wir haben ein großes Gästehaus mit 30 Betten. Wir sind nur 7 Schwestern bis zu 93 Jahre alt. Also da haben wir auch eine Menge mit zu tun. Wir versorgen uns ja auch in der Küche selber. Also wir haben jetzt nicht irgendeinen Catering-Service oder sowas. Wir müssen die Buchhaltung erledigen, zwischendurch dann halt auch noch essen. Und Erholung, Rekreation gibt es auch noch. Und ich denke, da haben wir was gemeinsam, Peter. Das ist nicht so leicht, Zeit zur Erholung zu finden.
Sie haben jetzt gerade Bischof Kohlgraf mit Peter angesprochen, denn Sie kennen sich jetzt schon seit einer Weile. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Erstmal noch die Frage, also eine Menge zu tun haben Sie auch, Bischof Kohlgraf. Was erleben Sie ähnlich wie Schwester Katharina und was weicht bei Ihnen ab?
Also zu meinem Leben gehört genau wie im Kloster, aber in einer völlig anderen, in einem anderen Rhythmus, regelmäßige Gebetszeiten. Ich nehme mir morgens eine Zeit, ich nehme mir mittags eine Zeit, auch abends eine Zeit, das gehört dazu. Aber natürlich fehlt mir bei diesen Gebeten die Gemeinschaft beim Beten. Aber ich brauche auch die persönlichen Gebetszeiten. Ich habe die Gottesdienste in der Kirche. Das ist für mich wichtig. Das ist ein wenig ähnlich, auch wenn ich nicht klösterlich bin. Also viele Dinge unterscheiden sich aber auch. Also ich muss jetzt in der Regel nicht um Erlaubnis fragen, wenn ich Außenkontakte pflegen will. Also was für mich auch ein Thema ist, Schwester Katharina hatte angesprochen, das Thema der Rekreation. Auch ich muss gucken, dass ich Zeiten des Abschaltens, des Erholens einbaue. Auch das sind für mich wichtige Dinge, die einfach zum Leben auch dazugehören. Aber auf einen 8-Stunden-Tag komme ich in der Regel auch nicht.
Sie haben eben auch den Gehorsam angesprochen. Dazu nochmal eine Nachfrage. Sie müssen aber dem Papst gehorsam gegenüber sein?
Das bin ich ja auch. Aber auch das ist nochmal anders als ein klösterlicher Gehorsam. Da geht es ja nicht um die Vollzüge des Alltags in meinem Gehorsam gegenüber dem Papst, sondern da geht es darum, in den großen Linien der Ausübung des Bischofsamtes loyal zu sein zum Heiligen Vater und natürlich auch zu schauen, wo passt das in eine Gesamtpolitik. Ich weiß nicht, wie es im Kloster ist, da kann vielleicht Schwester Katharina was zu sagen. Als Bischof erlaube ich mir natürlich auch manchmal kritische Nachfragen zu stellen.
Ja, also da bin ich sicher nicht das Ideal einer Schwester, die ohne Murren irgendwelche Anordnungen befolgen soll. Also ich gebe schon sehr klar zu erkennen, ob mir eine Anweisung passt oder nicht. Aber ich muss auch zugestehen, meiner Äbtissin oder den Äbtissinnen, die ich schon erlebt habe, das sind sehr menschliche Wesen, die regieren ja jetzt nicht irgendwo vom hohen Thron herab, sondern in der Regel hören die dann auch zu oder sie sagen jetzt auch mal, jetzt reicht's, mach erst mal und dann können wir hinterher drüber reden.
Ja. Da würde ich sagen, da erlebe ich den Papst natürlich auch nicht als Diktator, das ist auch ganz gut. Aber vielleicht kann man in einem Konvent mit 7 Schwestern weniger unter dem Radar fliegen als ein Bischof der Weltkirche unter Tausenden.
Ja gut, als Schwester unter der Äbtissin fliege ich ganz sicher nicht unterm Radar, aber wir als kleines Kloster hier oben im Norden, Wir sind interessant hier in Schweden, weil wir ja die heilige Birgitta als Ordensgründerin haben. Aber ich glaube, für die Weltkirche sind wir nicht besonders spannend. Also was wir so denken und tun, das interessiert wohl keinen außerhalb Schwedens weiter.
Die Frage trotzdem an Sie, Schwester Katharina, wenn Sie so Gehorsam leisten, geben Sie sich damit selbst auf?
Das kommt drauf an, worum es geht. Ich denke eher nicht. Ich habe eher das Gefühl, mehr zu mir selbst zu finden, wenn ich halt auch mal über meinen Schatten springe und Sachen mache, die ich vielleicht so freiwillig nicht von vornherein gemacht hätte. Aber das ist klar, ich bin jemand, die nicht ständig gegen den Strich gebürstet werden kann. Da muss auch schon mal wieder was mit dem Strich gehen. Das ist so ein Geben und Nehmen. Also ich kann dran wachsen, Sachen zu machen, die ich vielleicht freiwillig nicht direkt gemacht hätte. Ich kann aber auch hier ganz klar dran verzweifeln. Das ist auch schon passiert. Also ich war nicht sehr glücklich. Ich hatte mal anfangen dürfen, Theologie zu studieren im Kloster. Und als das gestrichen wurde, noch lange bevor ich fertig war, das war schon heftig. Aber da gab es mal eine kurze Diskussion, heftig, aber die Entscheidung wurde nicht geändert.
Was andere ganz sicher als heftig empfinden und was Sie bisher beide noch nicht erwähnt hatten, ist das zölibatäre Leben. Ehelosigkeit nehmen Sie beide in Kauf. Bischof Kohlgraf, wie kommen Sie damit klar?
Also da würde ich insofern widersprechen, dass ich es nicht in Kauf nehme. Wenn ich es nur in Kauf nehme, habe ich schon ein Problem. Ich muss es positiv gestalten und ich sehe es für mich positiv. Zu mir passt es. Ich glaube, ich muss etwas mit mir alleine anfangen können. Ich muss auch das Alleinsein inhaltlich gut füllen können. Natürlich gibt es auch immer mal Phasen, wo ich sage, na ja, also eine Familie wäre jetzt auch irgendwie schön. Aber mittlerweile bin ich auch in einem Alter, wo man das anders sieht als vor 20 Jahren. Ich höre aber auch von Menschen, die in der Familie leben, dass das auch nicht immer nur Himmel auf Erden ist. Also insofern.
Wer hat das denn verraten?
Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe so den Verdacht. Ich habe immer mal wieder solche Erfahrungen gemacht. Und das ist wirklich auch meine religiöse Überzeugung, egal für welche Lebensform ich mich entscheide. Ich muss sie inhaltlich füllen, ich muss sie geistlich füllen, ich muss etwas inhaltlich damit anfangen können. Und dann muss ich mich sozusagen ins Getümmel stürzen und muss immer wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass so oder so eigene Fragen, Probleme, aber eben auch Schönheiten des Lebens auftauchen. Und das erlebe ich für mich schon. Und damit meine ich jetzt nicht so ein wohlgesetztes Junggesellendasein, sondern diese inhaltliche Füllung des Lebens.
Schwester Katharina, andere Menschen würden vielleicht, wenn sie das so hören, wie sie leben, auch mit gewissen Einschränkungen, so würden es andere empfinden, würden dann auch sagen, auf so ein Leben würde ich mich nie und nimmer einlassen. Was davon ist sogar gut aus Ihrer Sicht für Sie?
Oh, da ist viel gut dran, sonst hätte ich mich dazu nicht entschieden. Der erste Aspekt ist direkt auch als Antwort jetzt die Frage nach dem zölibatären Leben, die Gemeinschaft, die, und das ganz konkret jetzt nach der Pandemie, ich habe manchmal darüber nachgedacht, wie wäre es mir ohne meine klösterliche Gemeinschaft hier in der Pandemie ergangen, als ich als Single gelebt habe. Okay, ich habe ja zum Glück im Krankenhaus gearbeitet, ich hätte also weiter arbeiten können, aber es hätte trotzdem viele Abende und Wochenenden gegeben, wo ich allein gewesen wäre, und dass mir das erspart geblieben ist, das ist ja schon unglaublich viel wert. Das steht ganz hoch in meiner Liste, ganz weit oben, die Gemeinschaft. Dann aber auch, ja, eine verstorbene Schwester hat es immer ein Luxusleben genannt, was wir hier führen, einfach der Vorteil oder das der Vorzug, so leben zu dürfen, wie wir wollen. Also wir haben uns ja alle freiwillig dazu entschieden und wir können genau so viel Zeit oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr für die Dinge absetzen, wie wir brauchen und möchten. Und in dem Fall meine ich natürlich auch fürs Gebet, für unsere Beziehung zu Gott. Wir sind mehrere, die sagen, wir gehen ja ins Kloster, eben weil wir diesen Rahmen brauchen. nicht, weil wir so super fromm sind, sondern eben, weil wir es nicht sind und schwer haben, uns an gewisse Dinge zu halten. Unsere Äbtissin hat eine gute alte Freundin und hat immer gesagt, warum ist die nicht ins Kloster gegangen? Die ist doch so fromm. Ja, dann ist sie drauf gekommen, die ist aber auch fromm ohne Kloster. Wir brauchen das Kloster als Halt, um unserem Leben die Richtung geben zu können, die wir ihm geben wollen. Deswegen, das kann ich toll finden, das können andere ja auch ganz furchtbar finden und können zu Recht sagen, ja, ich brauche das Kloster nicht, um fromm zu sein. Ja, stimmt, kann ich voll unterschreiben, aber für mich ist das halt ein ganz großer Aspekt, der wichtig ist.
Ihre beiden Lebenswege haben sich gekreuzt. Da war noch nicht Thema, dass Sie Ordensschwester in Schweden werden und Sie Bischof von Mainz. Bischof Kohlgraf, wie haben Sie sich kennengelernt?
Das war im Grunde meine zweite Kaplanstelle. Damals war ich freigestellt zur Promotion vom Erzbischof von Köln und habe eine Stelle zugewiesen bekommen, wo ich wohnen sollte und auch in der Seelsorge dort mithelfen durfte. Das war in Bad Honnef und ich habe im Pfarrhaus in Rhöndorf gewohnt. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich bin da mit etwas Bauchkrummen auch hingezogen, weil ich auch nicht wusste, wie schaffst du es überhaupt da. Bisher hatte ich ein sehr getaktetes Leben als Kaplan, auch viele Termine und so weiter. Und plötzlich hieß es, du hast außer Gottesdiensten hast du eigentlich keine Verpflichtung, außer deine Doktorarbeit zu machen. Und dann lebt man da in so einem großen Pfarrhaus, in einem Pfarrbezirk, irgendwo mit drei Pfarreien damals. Und ich habe da mitgeholfen und habe dann auch natürlich versucht, Kontakte zu knüpfen. Und die Familie von Schwester Katharina, die hatten mich irgendwann auf dem Schirm. Und ich weiß noch, dass es irgendwann eine Begegnung gab, wo ich, du kannst mich korrigieren, Schwester Katharina, wo ich eingeladen war zu einem Spieleabend.
Und, das ist voll möglich.
Ja, und da habe ich euch, von der charmantesten oder auch aggressivsten Seite kennengelernt. Also beim Spielen hört jede Freundschaft auf. Ich habe mich darauf eingelassen. Das war sozusagen die erste Bekanntschaft. Und da habe ich mir gedacht, gut, also du hast zumindest mal nette Nachbarn.
Ja, ich habe da schon gar nicht mehr zu Hause gewohnt. Also ich habe dann auch nur gehört, dass dieser Subsidiar da zumindest zum Spielen tauchte. Ansonsten machte er ja einen recht frommen Eindruck.
Ja, natürlich, also, das stimmt ja auch.
Muttern meinte, sie musste ihn erstmal so ein bisschen auf die Erde zurückholen. Das weiß ich auch noch.
Ich weiß nicht, ob er das gelungen ist, aber ja. Wir haben ja auch mit den Eltern und den drei anderen Schwestern auch noch weiterhin sehr, sehr guten Kontakt. Und der Erdungsprozess wird weiterhin kritisch begleitet.
Ja. Schwester Katharina, Sie sind dann als Ärztin nach Schweden gegangen, hätten als Ärztin auch weiter Karriere machen können. War es Zufall, dass Sie dann dort ins Kloster gingen?
Ja, das kann man ja jetzt fromm beantworten und sagen, nichts ist Zufall. Aber es war schon ein gewisser Zufall, dass es dieses Kloster wurde, in dem ich gelandet bin, um die Sprache zu lernen. Ich hatte in Deutschland ein anderes Kloster kennengelernt während meines Studiums, wo ich immer wieder mal zum Lernen hingefahren bin und hatte von denen von einem anderen Kloster in Schweden gehört und habe gedacht, naja, wenn ich jetzt nach Schweden gehe, eben um Karriere zu machen, dann kann ich ja Kontakt zu diesem Kloster aufnehmen, weil ich die Sprache noch nicht konnte. Dachte ich, ich muss ein paar Wochen irgendwo sein, wo ich mir Schwedisch aneignen kann. Aber das Kloster hat noch nie so lange Gäste gehabt. Die waren noch nicht so richtig etabliert da, wo sie sind. Und auf der Suche nach denen im Internet, da hatte ich halt dieses Kloster hier gefunden, weil irgendwie dachte ich, Kloster ist gut, dann kriege ich auch schon mal Kontakt zur katholischen Kirche. Das war auch nicht so weit von meiner Arbeitsstelle. Aber die sahen halt so komisch aus. Die hatten ja diese Krone auf dem Kopf und ich habe gedacht, die können gar nicht katholisch sein. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Hab dann aber einfach mal eine Mail geschickt, dachte, das kostet nichts. Englisch, Deutsch, habe gesagt, kann ich mal 4 Wochen kommen? Ich muss die Sprache lernen, kann ich als Au-pair-Mädchen arbeiten? Und dann schrieben die auf Deutsch zurück, ja klar, wir finden auch sicher jemanden, der dir Schwedisch beibringt, komm mal. Ja, und dann bin ich vor 20 Jahren hier aufgeschlagen und hatte also nur die Absicht, hier Au-pair-Mädchen zu sein und die Sprache zu lernen. Die Sprache habe ich nicht gelernt, Klos geputzt habe ich eine ganze Menge. Und dann bin ich erstmal ab ins Krankenhaus, wo ich dann ordentlichen Schwedischunterricht erhalten habe. So, da ging es dann richtig weiter und bin aber an den Wochenenden immer wieder ins Kloster gefahren und da hat sich dann was entwickelt.
Bischof Kohlgraf, haben Sie sich gefragt, warum sucht Schwester Katharina sich nicht einen tätigen Orden, wo sie als Ärztin in der Welt viel Gutes tun kann?
Ja, also in das Seelenleben habe ich nie reinzublicken versucht. Das war auch nicht meine Aufgabe, aber vielleicht ist es gerade der Gegensatz auch, denn um tätig zu sein, auch im christlichen Geist, hätte es vielleicht keinen tätigen Orden gebraucht. Das ist halt so auch die Frage. Vielleicht war es dann gerade dieser beschauliche, klausurierte Orden, der dann auch ein Gegenakzent bot. Aber das jetzt ist auch die Landschaft, glaube ich, von Ordensgemeinschaften in Schweden nicht so ganz dicht gesät.
Nein, also von unserer Art gibt es gerade mal 5 Klöster in ganz Schweden. Und es ist schon ein bisschen lustig, dass das nächste nur 20 Kilometer von hier entfernt ist. Wir hätten also mehrere tausend Kilometer zur Auswahl, aber okay, so ist es. Nee, es wurde einfach so durch diese Au-pair-Geschichte. Man kann ja auch fragen, warum bin ich nicht in Deutschland ins Kloster gegangen, aber so funktioniert das ja nicht. Man fragt ja auch nicht Eheleute, warum haben sie nicht jemand anders geheiratet. Das entwickelt sich zu der Zeit an dem Ort und so ist es dann. So war das hier.
Wo in diesem krassen Richtungswechsel kamen Ihnen Zweifel und wo überwog dann das gute Gefühl?
Die Zweifel kamen mir zunächst, also eigentlich in drei Phasen. Das erste Mal war ich 4 Wochen zur Probe hier und da zweifelte ich total, weil es so gut gegangen ist. Da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hatte gedacht, das Ganze beweist dann nur, nee, für sowas bist du überhaupt nicht geeignet. Und dass das nicht stattfand, das hat mich erstmal völlig umgehauen. So sehr, dass ich wirklich für ein ganzes Jahr wieder Abstand genommen habe. Dann habe ich gemerkt, nee, das lässt dich nicht los, mach noch einen Versuch. Habe also ein Sabbatsjahr genommen vom Krankenhaus und war noch mal ein halbes Jahr hier. Und es ging schon wieder gut. Und ich habe wieder gedacht, das ist eine Gehirnwäsche, irgendwas stimmt da nicht. Und außerdem, jetzt weißt du ja, wie es geht, jetzt kannst du ja wieder deinem Beruf nachgehen und fromm sein ohne Kloster. Das hielt ungefähr 3 Tage und dann habe ich dem Chef meine Kündigung eingereicht, habe dann diesen ganzen Klosterprozess begonnen, der insgesamt über 8 Jahre gedauert hat in meinem Fall. Also das Mindeste sind 8 Jahre hier.
Also diese Annäherung, da durchläuft man verschiedene Stufen sozusagen, ne? Bis man im Kloster richtig aufgenommen wird.
Also am Anfang kann man jeden Tag nach Hause gehen, ohne dass es irgendwen kümmert. Dann bindet man sich für 2 Jahre, dann nochmal für 2 Jahre, dann nochmal für 3 Jahre und dann kommen die ewigen Gelübde. Also wer dann sagt, er oder sie hätte ja nicht gewusst, was da kommt, der ist dann selber schuld. Also man hat echt Zeit und das haben beide Seiten. Das Kloster muss ja auch was sagen. Und da im Laufe dieser 8 Jahre, da war auch hier im Kloster relativ viel los. Also in dem Sinne, dass ich eine Mitnovizin hatte, für die es nicht so leicht war, die mittlerweile halt auch ausgetreten ist. Das kriege ich ja dann hautnah mit. Da habe ich dann auch immer überlegt. Und dann näherten sich ja die ewigen Gelübde und dieses, oh, jetzt wird's endgültig. Gibt es nicht irgendein Zeichen, dass ich vielleicht doch am falschen Platz bin? Also ich hätte mir ja gewünscht, mal irgendwie das schriftlich zu kriegen. Mach das hier oder lass es bleiben. Das kam nie. Und da, also das waren Monate des Zweifelns, aber irgendwie hatte sich da schon so eine Grundüberzeugung ausgebildet, du bist hier am richtigen Platz, egal was dich jetzt hier erschüttert, du stehst doch fest da, wo du jetzt bist. Und das war so.
Und was begeistert Sie an der heiligen Birgitta?
Die hat mehrere, also Entschuldigung, mir kommt immer Schwedisch dazwischen inzwischen. Die hat mehrere Berufungen verwirklicht in ihrem Leben. Die ist Mutter gewesen von 8 Kindern. Die hat einen großen Haushalt gemanagt, weil ihr Mann hat ja seinen eigenen Beruf. Die ist außerdem berufstätig gewesen, in dem Sinne, dass sie als Adelsfrau am Königshof war und die junge Königin aus Frankreich in die schwedischen Sitten eingeführt hat. Sie ist Pilgerin gewesen, aber so richtig zu der Zeit war sie bei allen großen bekannten Pilgerzielen Europas bis hin nach Jerusalem. Also das hat sie Jahre ihres Lebens gekostet, da überall hinzufahren oder zu marschieren, meistens zu Fuß, aber auch geritten. Die hat sich nicht gescheut, in der großen Politik mitzumischen, hat im französisch-englischen Krieg versucht zu vermitteln, hat versucht, die Päpste aus Avignon wieder nach Rom zu kriegen. Das ist dann letztlich Katharina von Siena gelungen. Also die Frau hat Pep gehabt, die hat viel gemacht und hat vor allen Dingen auch viel Augenmaß bewiesen. Also wir haben so einen Zitat, das wir sehr gerne zitieren, dass sie hat irgendwann mal gesagt, in allem lasst aber die gesunde Vernunft herrschen. Also wenn irgendeine Entscheidung ansteht und wir jetzt nicht wissen, sollen wir so oder so machen, dann Leute, gesunde Vernunft, jetzt machen wir es mal so ein bisschen mit Augenmaß und nicht jetzt, weil es doch ach so schön und fromm ist, sondern was ist jetzt vernünftig? Sie hatte zum Beispiel in unserem Kloster, auch in dem ursprünglichen, in dem wir nicht mehr sind, eine Sauna eingebaut. Das war ganz ungewöhnlich, dass die Schwestern wirklich einmal die Woche sauniert haben, also Körperhygiene betrieben haben. Oder sie hat dafür gesorgt, dass jede Schwester eine eigene Zelle hatte. Total ungewöhnlich für die Zeit. Oder sie ist diejenige, die den ersten Frauenorden gegründet hat. Finde ich auch klasse. Also alle anderen Frauenorden, die es bis dahin gab, die sind immer so als Anhang zum Männerorden oder im Nachhinein gegründet worden. Ja, jetzt gibt es ja die Männer, wir Frauen wollen auch, okay, hängen wir uns dran. Das hier ist für Frauen gegründet worden und das finde ich bis heute klasse. Die Männer sind inzwischen auch verschwunden.
Bischof Kohlgraf, Sie hätten auch gut andere Berufe als den Priesterberuf wählen können. Zum Beispiel Lehrer war eine Möglichkeit, entschieden sich dann aber doch für Theologiestudium und Priesterseminar. Dort hatten Sie eine Begleitung, führten also auch Gespräche über den Lebensweg. Wie haben Sie das erlebt in dieser Phase der Orientierung?
Also für mich war ein wichtiges Signal, dass ich im Laufe des Studiums immer mehr den Eindruck hatte, du bist hier richtig. Zum einen hat mir das Studium sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe mich mit diesen Themen des Studiums, des Theologiestudiums, immer sehr, sehr gerne befasst. Das war für mich ein wichtiges Signal, weil ich meine, dass der Priesterberuf auch beinhalten muss, dass man Rede und Antwort stehen kann, wie es in der Heiligen Schrift heißt, über die Hoffnung, die mich erfüllt. Also mit Frömmigkeiten alleine komme ich vielleicht etwas weiter, aber ich glaube, dass heute die Welt auch so ist, dass sie überzeugende Antworten brauchen. Insofern ist dieser Hinweis auf Vernunft, glaube ich, gar nicht so falsch. Ich glaube, das brauchen wir in der Kirche auch beides. Wir brauchen Glaube und Frömmigkeit und Vernunft. Alle diese Ebenen müssen irgendwie zusammenkommen. Und dann natürlich gab es damals noch sehr, sehr viele Priesterkandidaten, als ich in den 80er Jahren anfing. Und dass trotzdem jetzt nicht nur auf große Zahlen geguckt wurde, sondern dass auch in der Begleitung Menschen mir sagten, wir haben auch den Eindruck, es passt zu dir. Und irgendwo scheint es ein richtiger Weg zu sein. Das hat mich dann auch nochmal bestärkt. Aber natürlich kamen immer mal wieder auch kritische Anfragen. Für mich war immer auch die Frage, also mit Theologie allein und Frömmigkeit komme ich natürlich als Priester auch nicht weiter. Wie ist es im Umgang mit Menschen? Kann ich wirklich Menschen begeistern? Habe ich Freude daran, Menschen zu begegnen? Und das waren dann Punkte, die mussten sich in Praktika, die mussten sich in den ersten Stellen auch herausstellen. Also wenn die Eltern von Schwester Katharina den Eindruck hatten, der ist sehr fromm, dann war das vielleicht noch so eine Phase, wo ich sagen musste, ja, ich war sehr stark beschäftigt mit der Promotion, mit der Wissenschaft. Aber zum Priestersein gehört eben auch die Freude, mit Menschen unterwegs zu sein. Und das war vielleicht eine Seite meines Lebens und meiner priesterlichen Tätigkeit, wo es auch Menschen brauchte, die mich da immer mal wieder auch in diese Richtung getreten haben. Und heute würde ich sagen, ja, die Begegnung mit Menschen macht mir Freude. Und da sind vielleicht Menschen auf dem Lebensweg auch als Priester eine wichtige Stütze und manchmal auch so ein Drücker gewesen.
Schwester Katharina, Sie hatten da auch Menschen, die Sie begleitet haben in dieser Orientierungszeit. Als Novizin im Kloster hatten Sie eine Begleitung. Wie half Ihnen denn die Mitschwester?
Eigentlich durch ihr Beispiel. Also die hat ja jetzt auch keine Ausbildung gehabt als Novizenmeisterin. Das könnte sie gehabt haben, das will ich da jetzt gar nicht absprechen, aber sie hatte das halt nicht. Sie ist da reingeschmissen worden und ja, das Beste, was sie machen konnte, war einfach sich zu öffnen und mich teilhaben zu lassen, auch an ihrem Leben und einfach zu sagen, hier, so machen wir es, so mache ich es und guck mal, ob das was für dich ist. Und ich muss auch sagen, ich habe noch nie mit einem Menschen so viel gestritten wie mit ihr. Aber ich muss auch sagen, sie ist auch einer der wertvollsten Menschen für mich geworden durch diesen Prozess. Ich bin viel umgezogen im Leben und hat es eigentlich immer geschafft, ihr irgendwelche Konflikte zu groß wurden, umzuziehen. Das war jetzt natürlich nicht geplant, sondern das war die Familie, durch die sich das ergab. Aber hier war ich zum ersten Mal gezwungen, wirklich 24/7 Beziehungen durchzustehen mit allen anderen Schwestern. Das waren bis zu 12. Und just mit dieser Novizenmeisterin. Und das hat uns echt zusammengeschweißt. Also wir machen auch bis heute noch sehr viel zusammen. Und schon klar, wenn eine von uns irgendwas machen muss, dass wir dann meistens einander zugeordnet werden, weil bekannt ist, dass wir ganz gut Sachen lösen können. Also ja.
Das klingt nach einer sehr vertrauensvollen Beziehung. Bischof Kohlgraf, haben Sie die Erfahrung gemacht, dass andere sogar etwas in Ihnen sahen, das Sie noch nicht bemerkten?
Eigentlich ist mein ganzer priesterlicher Lebensweg, die 30 Jahre, die ich jetzt im priesterlichen Dienst bin, sind genau so verlaufen. Also ich hatte für mich ja überlegt, und das war auch eigentlich mein Bild vom Priester, ein ganz normaler Gemeindepfarrer zu sein. Und das ist bis heute eigentlich immer auch noch so das Idealbild, was so im Hinterkopf ist, dass ich das nicht mehr werde, das habe ich mittlerweile verstanden. Aber das ging eigentlich damit los, dass ich nach 3 normalen Kaplansjahren dann die Anfrage vom Erzbischof in Köln bekam, ob ich nicht promovieren wolle. Da stand auch der Doktorvater hinter, der mich nochmal ins Gespräch gebracht hat. Und damals war es so, wenn der Kardinal in Köln fragte, ob ich nicht wolle, dann war damit ein deutliches Signal, du willst das verbunden. Ich habe dann zugesagt, hätte das aber für mich so nie auf dem Schirm gehabt. Dann bin ich nach 3 Jahren, nachdem die Promotion fertig war, bin ich dann zu ihm gerufen worden. Er könne sich vorstellen, dass ich in den Schuldienst gehe. Und dann sagte er mir, ja, draußen steht der Schulleiter, der will Sie dann kennenlernen, also in der katholischen Schule in Bonn. Sie haben eine Viertelstunde Bedenkzeit und heute ist Donnerstag, Montag geht's los. Dann habe ich auch irgendwie geschluckt und habe gesagt, naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und dann sagte er, naja, also wenn Sie nicht mehr wollen, können Sie auch wieder da raus. Aber ich traue Ihnen das zu, Sie haben doch immer gerne Schule gemacht. Ja, ganz falsch war das nicht. Dann habe ich also zugesagt, Montag ging es los. Dann kam die Zeit der Habilitation. Auch das war im Grunde derselbe Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in die Wissenschaft gehen. Da habe ich auch erstmal wieder geschluckt und habe gesagt, naja, also irgendwie, ich wollte immer in die Gemeinde. So langsam zeichnete sich am Horizont ab, dass das nichts mehr gibt. Dann habe ich die Habilitation abgeschlossen, war in der Priesterausbildung tätig, war dann nochmal im Schuldienst, dann kam die Professur. Und nie hätte ich mit dem Bischofsamt gerechnet, ehrlich gesagt. Offenbar waren da auch Menschen im Hintergrund, wer auch immer daran schuld ist oder dafür verantwortlich ist, die sich das vorstellen konnten.
Also das hat Sie auch dann immer wieder auf neue Ideen gebracht. Und Sie sagen, Schwester Katharina, Sie haben sich da auch gut begleitet gefühlt. Trotzdem, es schwingt ja dann bei Ihnen wahrscheinlich auch die Frage mit, was will Gott, was ich tue? Wo will er mich haben? Woher wissen Sie, dass es nicht nur ein Irrweg der Katharina ist, sondern Sie sich auf dem Weg befinden, den Gott sich quasi für Sie wünscht?
Das weiß ich, weil es mir gut geht. Und das ist eine Rückmeldung, die ich ja auch von anderen kriege. Also ich war ja gut genug vernetzt, um auch diese Response zu kriegen. Also meine Familie ganz an vorderster Front, die hätten mir schon gesagt, hör mal, du spinnst ja total. Merkst du gar nicht, wie bekloppt du jetzt wirst. Aber im Gegenteil, also mein Vater hat mir gerade noch letzte Woche, der ist gerade zu Besuch, gesagt, es ist doch schön zu sehen, wie sich dieser Weg beim Gehen bestätigt. Und natürlich durch die Gemeinschaft. Also da glaube ich einfach wirklich dran, dass wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also das ist ja nicht nur meine Idee, das Kloster hat ja auch Ja gesagt zu mir. Und da gibt es also verschiedene Punkte, die mir das schon bestätigen. Aber wie gesagt, mir geht's gut.
Zuletzt die Frage, Bischof Kohlgraf, wenn Sie Jugendliche erleben, zum Beispiel Firmlinge, werden Sie nicht jedem jungen Menschen raten, ins Kloster zu gehen oder Priester zu werden. Was empfehlen Sie ihnen, wie sie ihren eigenen Weg finden?
Also manchmal erzähle ich in den Treffen mit den Jugendlichen vorher, also wir haben oft ein Treffen mit der Gruppe, genau meine Lebensgeschichte, dass ich gesagt habe, vertraut auch darauf, ihr dürft selber auch einen Traum haben von eurem Leben, ihr dürft auch eine Idee haben von dem, was ihr machen wollt. Viele haben diese Idee aber noch nicht in dem Alter und auch später nicht. Vertraut auch mal darauf, dass andere in euch Fähigkeiten entdecken, die ihr vielleicht noch gar nicht selber seht. Und das ist für mich so ein Weg, da habe ich halt wirklich am Ende gute Erfahrungen mitgemacht. Heute würde ich sagen, irgendwo erkenne ich auch sowas wie so einen roten Faden in meinem Leben. Also ich habe das Bischofsamt nur wirklich nicht angestrebt, aber ich erkenne einfach in dieser Haltung, hör mal auf das, was andere dir sagen und mach's dann auch, versuch's auch mal. Also ich weiß noch, mit wie viel Bauchgrimmen ich in diesen Schuldienst gegangen bin. Ich hatte dann einen Oberstufenkurs übernommen, zum Beispiel damals, den hatte der Vorgängerlehrer also verzweifelt abgegeben und dann haben die gesagt, da kommt ein neuer, gib den denen. Das ist ein so tolles zweijähriges Arbeiten mit denen geworden. Wo ich heute sagen würde, ja, lass dich auch mal so Dinge ein, die andere entdecken und wo andere dich draufschicken. Und am Ende kannst du, und das hätte ich in Köln machen können, dem Bischof immer noch sagen, es geht nicht. Jugendliche fragen manchmal, waren sie eigentlich total fremdbestimmt in ihrem Leben? Nein, ich hätte jederzeit aussteigen können und auch einen anderen Weg fordern können. Aber für mich war es die Erfahrung, da haben andere in mir Begabung entdeckt. Und denen, diesen Beobachtungen zu folgen, war für mich ein richtiger Weg.
Schwester Katharina, auch Sie haben Kontakt zu jungen Menschen. In Ihrem Gästehaus in Schweden haben Sie Studentinnen, Praktikantinnen zu Gast. Was geben Sie ihnen mit auf den Weg?
Also keine ausdrücklichen guten Ratschläge. Die dürfen ja hautnah gucken, wie wir leben. Da denke ich, geben wir ihnen schon viel mit. Da sehen sie nämlich auch, wie Menschliches zugeht bei uns. Mit Streit unter Schwestern, aber auch Versöhnung mit viel Freude, vor allen Dingen mit regelmäßigen Gebeten und so. Aber ich würde mich auch dir anschließen, Peter, und sagen, oder das habe ich auch schon gemacht, sucht euch jemanden, mit dem ihr über alles reden könnt, ob das jetzt Freunde sind oder eure Eltern, Familie. Bleibt im Gespräch. Und wir haben ja auf Deutsch diesen Vorteil, dass Beruf und Berufung den gleichen Ursprung haben. Das gibt es im Schwedischen nicht. Das finde ich immer sehr schade, wenn ich mit Jugendlichen rede, weil ich denen dann nämlich gerne vermitteln würde, wenn ihr euren Beruf so findet, dass er auch eure Berufung ist, dann seid ihr auf dem richtigen Weg und bleibt einfach offen für alles. Also sagt nicht, ich habe schon immer gesagt, ich will heiraten und Kinder kriegen oder ich will auf jeden Fall ins Kloster gehen. All solche Festlegungen machen mich immer sehr zurückhaltend, sondern bleibt offen, probiert es aus in dem Maß, in dem es möglich ist und bleibt im Gespräch mit jemandem, der euch kennt und mag natürlich, der euch gut will.
Herzlichen Dank. Das war unser Podcast Lebensfragen. Zum Thema Leben extrem, den eigenen Weg gehen. Schwester Katharina, danke schön für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Bischof Kohlgraf, vielen Dank auch Ihnen.
Danke, Frau Schneider.
Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern. Möchten Sie den Podcast Lebensfragen weiterempfehlen, ihn teilen? Wir freuen uns darüber sehr, auch wenn Sie ihn bewerten und ihn abonnieren. Unsere kommende Folge hören Sie ab Mitte Juli. Wunderbar, wenn Sie dabei sind. Eine gute Zeit. Bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.